Ja, schön, nach 9 Jahren mal wieder bei euch zu sein. Und eine Ehre, das zweite Mal eingeladen worden zu sein. Wenn das so weitergeht, dann bin ich ja bald in Rente, gell? Bis ich wieder eingeladen wird, ja, nicht ganz. Aber wir haben jetzt heute Abend das Thema und euer Gesamtthema: Du kannst nicht, nicht kommunizieren. Weiß nicht, wer von euch den kennt, den Paul Watzlawick, ein ganz bekannter Kommunikationswissenschaftler und so weiter, der hat diesen Satz geprägt. Du kannst nicht, nicht kommunizieren. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde den ganzen Input so machen. Ich würde da stehen und würde euch kein einziges Mal in die Augen schauen. Dann würde ich vielleicht genau das Gleiche sagen, wie wenn ich das so mache und da was weiß ich wie vorne rumtanze. Aber es wird was ganz anderes dabei rüberkommen. Und ich glaube, das ist uns oft gar nicht bewusst, egal ob wir was sagen oder ob wir nichts sagen, egal ob wir was machen oder nichts machen, wir kommunizieren immer und überall. Jetzt steht in Kolosser 3, Vers 17 ein ganz besonderer Bibelvers. Lest ihn gerade mal vor. Wenn ihr Bibel dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen. Oder Smartphone nehmen, wie ihr wollt. Aber ich lese tatsächlich immer noch gerne in einer richtigen Bibel, so mit Papier. Und merkt einfach auch, da komme ich mehr zur Ruhe, wenn ich das über Smartphone mache. Lest den Vers mal vor, und zwar schreibt der Apostel Paulus: Und alles, was auch immer ihr tut und sagt, soll im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Also Paulus sagt, alles, was ihr tut und sagt. Und das ist genau der Punkt. Es passiert ja immer was. Hast du dich jemals gefragt, was passiert, wenn nichts passiert? Das ist eine interessante Frage. Wenn ich jetzt einfach sagen würde, okay, ich sage jetzt einfach nichts und stehe einfach mal eine Viertelstunde hier, dann würde auch was passieren bei euch in euren Köpfen. Es würde auch was kommunizieren, obwohl ich nichts mache. Und Gott sagt uns eben, oder Apostel Paulus hier, durch ihn sagt uns Gott, alles, was wir tun und sagen, oder auch nicht tun und nicht sagen, soll, und das ist das Schöne, er sagt ja alles, also das heißt, egal ob wir am Arbeitsplatz sind oder heute an so einem Bibelabend sind, ob wir irgendwo beim Döner sitzen oder zu Hause kochen, ob wir Mutter sind und uns um die Kinder kümmern oder ob wir schon Rente sind. Das ist völlig egal. Alles, da fällt alles rein. Jede Lebenssituation. Und er sagt, wir sollen das im Namen von Jesus, dem Herrn, tun. Und ich finde es interessant, manchmal hängen wir Christen das ja fast schon so wie eine Floskel hinten dran, im Namen Jesu. Und manchmal denkt man gar nicht darüber nach, was man da sagt. Und Jesus sagt ja selber zum Beispiel in der Bergpredigt, wo sie ihm sagen, ja, haben wir nicht in deinem Namen alles möglich gemacht? Da sagt Jesus Christus nur, weicht von mir, ich habe euch nie gekannt. Jetzt, was heißt es, das im Namen Jesu machen? Nun, das heißt ganz einfach, dass uns bewusst sein soll, durch alles, was wir tun und sagen oder nicht tun und sagen, soll Jesus Christus kommuniziert werden. Jesus Christus soll dadurch sichtbar werden. Das bringt Gott Ehre. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe euch ja vorher kurz erzählt, wie ich Jesus kennengelernt habe. Und ich habe ein relativ wildes Leben vorgeführt. Und als ich Jesus dann kennengelernt habe, da war schon klar, da muss ich vieles ändern. Und es hat sich auch viel geändert. Und ich habe immer viel über Jesus geredet. Also ich habe immer große Klappe gehabt, schon vorher. Und mir ist es immer leicht gefallen, über Jesus zu reden mit Menschen. Deswegen, ich habe von Anfang an immer mit Menschen über Jesus geredet, weil mich das begeistert hat, was Jesus verändert hat. Und trotzdem gab es viele Bereiche in meinem Leben, da habe ich Jesus nie bewusst Zugriff drauf gegeben. In den ersten Jahren. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte damals relativ kurz nachdem ich gläubig geworden bin, hatte ich eine nicht-christliche Freundin, mit der habe ich dann zusammengelebt. Und der habe ich natürlich auch von Jesus erzählt. Und die hat mich eines Tages mal gefragt, gesagt, du, wie wichtig ist denn dir eigentlich dieser Jesus? Na, ich frage ja, warum? Dann hat sie gesagt, naja, du redest ständig von dem, aber auf der anderen Seite leben wir ja zusammen und du schläfst mit mir. Das soll man doch nicht anhand von der Bibel. Die hatte keine Ahnung von Jesus und der Bibel, aber das wusste sie. Und das hat mich das erste Mal damit konfrontiert und sehr getroffen. Ich habe zwar über Jesus geredet, aber durch mein Leben habe ich auch was kommuniziert. Und das war für sie offenbar nicht stimmig. Das, was ich gesagt habe und das, was ich gelebt habe. Und das ist ja das, was der Apostel Paulus sagt. Alles, was ihr tut und sagt, soll Jesus Christus kommunizieren, könnte man sagen. Und die Tatsache ist ganz einfach, niemand von uns kann nicht kommunizieren. Egal, was wir tun oder nicht tun. Wir durften vor 1,5 Jahren dieses Projekt Credle in Südkorea der Lausanner Bewegung vorstellen. Kennt ihr das? Sagt euch das was, die Lausanner Bewegung? Das ist so ein großes Gremium, mittlerweile weltweit, die praktisch versuchen, Mission und Evangelisation weltweit zu fördern. Das hat damals der Billy Graham gegründet mit dem Ulrich Parzani, dem Francis Schaeffer und noch ein paar andere Theologen. Und mittlerweile ist es ein Riesending geworden und die machen alle 10, 15 Jahre so einen Kongress einmal, wo sie die ganzen Leiter aus aller Welt einladen und dann irgendwie versuchen, die zu motivieren, in ihren Ländern wieder neu Mission und Evangelisation zu fördern. Und der CEO von der Lausanner Bewegung, der Michael O., der hat bei seiner Eröffnungsrede was gesagt, das hat mich unglaublich getroffen. Er hat gesagt, wir waren noch nie schlechter darin, die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen als heute. Und wir werden jedes Jahr schlechter. Die Weltbevölkerung wächst schneller, als wir sie erreichen. Und dann haben die so eine Analyse gemacht, das nennt sich der Lausanner Report. Könnt ihr auch mal googeln, da findet ihr das. Das ist ein 600-Seiten-Dokument, ein wissenschaftliches Dokument, wo sie viele Dinge auf der Welt einfach analysieren. Christen, wie die leben, wie man Menschen mit dem Evangelium erreicht oder auch nicht und so weiter. Und in diesem Bericht haben sie 2024 veröffentlicht, ja, Christen reden über Jesus, allerdings sind ihnen viele andere Aktivitäten rund um den christlichen Glauben viel wichtiger. Und dann haben sie das mit Zahlen belegt und haben gesagt, nur 15 bis maximal 20% der Christen reden regelmäßig über den Glauben. Also die Christen weltweit betrifft es jetzt, nicht uns hier oder nur Deutschland. Also nur 15-20% der Christen reden regelmäßig über Jesus Christus. Dann sagen sie, 35-40% der Christen haben noch nie über Jesus geredet. Also ein ganz schön großer Prozentsatz. Jetzt einfach mal die Frage an dich und du musst keine Antwort drauf geben. Aber das Jahr ist ja noch jung, also gerade mal einen Monat alt. Im Januar, mit wie vielen Menschen hast du wirklich über Jesus geredet? Nicht über christliche Werte oder über Kirche, sondern über Jesus Christus. Das ist eine gute Frage, sich das einfach mal selber ehrlich zu reflektieren. Und viele Leute sagen dann halt, vor allem wir Deutschen, ich glaube, wir sind da extrem, wir sagen dann halt, ja, wir sind halt nicht so die guten Redner und was weiß ich, das ist nicht so unser Ding. Wir leben halt das Evangelium. Das kann ich absolut stehen lassen. Allerdings muss ich dazu sagen, anhand von der Bibel ist ganz offensichtlich, das Evangelium war schon immer eine Botschaft und ist nicht mit Schweigen kombinierter Lebensstil. Jesus wurde deswegen angefeindet, aufgrund von dem, was er gesagt hat. Deswegen ist er ans Kreuz genagelt worden. Und wir können in der Bibel lesen, zum Beispiel im Römerbrief, durch das Hören des Wortes Gottes entsteht Glaube. Und der Glaube kommt aus der Verkündigung. Ich lese einfach mal stellvertretend einen Vers vor. Unter diesem Motto stand auch diese Konferenz da von dieser Lausanner Bewegung. Ist ein relativ bekannter Vers aus dem Römer 1 und dem Vers 16. Schreibt auch wiederum der Apostel Paulus. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht, also für das Evangelium. Und dann sagt er, sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Also das im Evangelium, in dieser Botschaft, liegt Kraft. Es ist die Kraft Gottes. Und da, wo diese Botschaft nicht da ist und kommuniziert wird, da ist ein Stück weit Kraft Gottes nicht präsent. Anhand von dem, was das Wort Gottes hier sagt. Jetzt gibt es ja viele schlaue Zitate und da ist ja auch immer wieder ein Stück weit Wahrheit drin. Aber zum Beispiel eines dieser Zitate ist, predige das Evangelium und falls notwendig nutze Worte. Habt ihr das gekannt? Nicht? Also das ist relativ bekannt. Das klingt eigentlich einleuchtend, aber ist wenn man es tatsächlich von der Bibel her betrachtet, menschlich gerechtfertigt und ungehorsam. Wenn ein Kind Gottes nicht über Jesus redet, kommuniziert sie auch was. Stellt euch einfach mal vor, ich bin verheiratet und ich würde nie über meine Frau sprechen. Wenn ich vorgestellt werde, ich würde alle möglichen Dinge sagen, aber nie über meine Frau sprechen. Das würde was kommunizieren. Auch wenn ich nichts Schlechtes sage. Und genauso ist mit Jesus Christus auch. Und Jesus Christus, ja, er wurde angefeindet aufgrund von dem, was er gesagt hat, aber auch wie er gelebt hat. Also da war es bei beiden Dingen, dass er immer wieder angestoßen und angeeckt, aufgrund von seinem Leben. Das hat nicht in das religiöse System damals reingepasst. Und wisst ihr, dieser Abend, der soll nicht dazu dienen, irgendwie euch ein schlechtes Gewissen einzureden und so ein Appell, ja, ihr müsst ja über Jesus reden, wir wissen alle, wir machen es ja doch nicht. Und wir müssen alle wissen. Was ich mal machen will heute Abend, ist einfach mal ein paar Aspekte anschauen, wenn wir sagen, ja, wir reden zwar nicht über Jesus, aber wir leben das Evangelium. Dann ist die Frage, was kommunizieren wir dann tatsächlich durch unser Leben? Und mir ist ganz wichtig, jetzt gleich einmal zu sagen, das, was ich jetzt sage, steht nicht für alle und für jeden. Und trotzdem würde ich sagen, repräsentiert uns als westliche Christenheit relativ gut. Vielleicht ist es in deinem Leben überhaupt nicht zutreffend, dann brauchst du nicht auf den Schlips getreten fühlen. Aber ich komme relativ viel rum und ich erlebe relativ viel. Und da sind mir einfach so ein paar Dinge aufgefallen und auf die will ich eingehen. Die grundlegende Frage ist ja mal, wird Jesus Christus durch meine irdische Hülle, also mich als Mensch hier auf der Erde, wird er für andere sichtbar? Und da können wir uns relativ leicht sagen, ja oder nein, aber letztendlich, wir wissen es ja gar nicht. Und deswegen einmal eine Frage an euch oder Ermutigung an euch, fragt einmal jemand, am besten irgendeinen anderen Christen, der euch sehr wohlgesonnen ist. Fragt den mal, du, siehst du Jesus in meinem Leben? Kommuniziere ich irgendwie Jesus? Und frag mal um ehrliches Feedback. Weil oft ist man selber total betriebsblind. Manchmal redet man sich ein schlechtes Gewissen ein, obwohl es gar nicht so notwendig wäre. Und manchmal ist man so überzeugt, das ist ja alles wunderbar, obwohl es nicht so ist. Wenn ihr noch ein bisschen mutiger seid, dann fragt mal jemand, mit dem ihr eng unterwegs seid, der nicht Christ ist. Und fragt ihn mal, wird Jesus Christus durch mein Leben sichtbar? Und schau doch mal, was der sagt. Und wir wollen uns heute Abend relativ kurz drei Bereiche anschauen, wo ich ernsthaft sage, wir kommunizieren was, aber was kommunizieren wir tatsächlich unseren Mitmenschen? Es sind drei Bereiche. Den ersten habe ich mal genannt, Komfortzone und Bequemlichkeit. Den zweiten habe ich mal Macht und Kontrolle genannt. Und den dritten mal Geld und Besitz. Jetzt mal zum ersten, Komfortzone und Bequemlichkeit. Also von meiner Begabung her würde ich sagen, ich bin ein Evangelist. Also ich kann nicht anders. Ich muss mit Menschen über Jesus reden. Und ich mache es auch gern meistens. In den letzten Jahren, seit wir Quüdel begonnen haben, das war eine sehr, sehr schwere Zeit. Mit diesen Getaway Days, mit den Camps für Straffällige, das konnte jeder nachvollziehen, jeder fand es super und jeder hat verstanden, okay, die machen da was mit irgendwelchen armen Jugendlichen, das kostet Geld, da brauchen sie Geld. Jetzt bei Quüdel verstehen die meisten Menschen überhaupt nicht. Mir manchmal kommen vor Christen noch weniger wie andere. Die wollen das gar nicht sehen, was für Chancen da drin liegen. Ich muss dir mal vorstellen, das hat vor 3 Jahren begonnen, da war noch nichts da an Programmierung. Und an Weihnachten haben wir das alles mal durchgemessen. Wir haben 1,8 Millionen Spendengelder gebraucht. Das klingt jetzt erstmal viel. Man muss mal überlegen, was ein Gemeindehaus zum Beispiel kostet. Und wir haben mit diesen 1,8 Millionen über 2,5 Millionen Menschen erreicht, die tatsächlich nach Jesus Christus suchen digital. Also das ist unglaublich effektiv, wenn man das mal durchrechnet, mal wirtschaftlich sieht. Und trotzdem war es unglaublich schwierig, Spendengelder dafür zu kriegen. Viele konnten nichts damit anfangen und ich kann es nachvollziehen. Und ich hatte so eine Zeit, wo ich gedacht habe, ach Mensch, das ist alles so blöd. Ich könnte viel leichteres und bequemeres Leben haben, wenn ich einfach Getaway Days weitermachen würde. Oder irgendwas machen könnte, was die Christen nachvollziehen können. Dann sind sie happy, das können sie nachvollziehen, die Leute spenden gern und so weiter. Und dann habe ich einmal ein paar Paulusbriefe so durchgelesen, einfach so am Stück. Und da sind mir etliche Bibelverse aufgefallen und die haben mich total fasziniert und überführt, damals in Bezug auf mein falsches Denken. Ich lese euch da einfach mal stellvertretend ein paar Verse vor. Und zwar habe ich angefangen im ersten Korintherbrief damals, als ich das gelesen habe. Und ich lese mal einen Vers vor, 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 9. Da schreibt er, denn hier steht mir eine Tür weit offen, um erfolgreich wirken zu können. Also es geht ums Evangelium. Doch es gibt viele Gegner. Und da könnte ich euch jetzt 10, 15 Bibelstellen schon geben, die habe ich ja alle aufgeschrieben, aber aufgrund von der Zeit lassen wir das. Allein in den paar Paulusbriefen direkt hinter dem Korintherbrief gibt es wahrscheinlich, keine Ahnung, zig Bibelstellen, die darüber sprechen. Ja, offene Türen in Bezug aufs Evangelium und gleichzeitig viel Stress. Viele Gegner, viel Anfechtung, viel Leiden. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, ich habe immer wieder den Wunsch, ach, wäre es doch ein bisschen angenehmer. Könnten wir es deutlich einfacher machen. Aber ich habe auch gemerkt, Verkündigung des Evangeliums hat immer was zu tun mit Konfrontation, mit Herausforderungen. Weißt du, wenn in Indien einem Evangelisten die Hand abgehackt wird, weil das Evangelium im Dorf verkündigt, und der kommt trotzdem wieder zurück in das Dorf, da kommuniziert der mehr dadurch, als durch alles Reden. Wenn ein Schüler in der Schule gemobbt und ausgelacht wird, weil er über Jesus Christus redet, und er geht trotzdem liebevoll mit den anderen um und nimmt die, die auch gemobbt werden, in Schutz, da spricht er Bände, ohne dass er irgendwas sagt. Aber ich merke ganz schön, wir sind bequem geworden. Wir westlichen Christen. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch aus Geht hin, das ist ja der Missionsbefehl, ladet ein gemacht. Wir bleiben in unserer Komfortzone, da wo wir uns sicher fühlen, und dahin laden wir Leute ein. Und du musst dir einfach mal vorstellen, was das für jemand bedeutet, der nichts mit Glauben zu tun hat. Wenn du den einlädst, hier ins Gemeindehaus. Ich vergleiche es immer, das scheint verrückt zu sein, aber ich glaube, es ist tatsächlich für viele mittlerweile so in Deutschland, wenn dich einer fragen würde und sagen, hey, ich feiere meinen Geburtstag und ich feiere den diesmal im Stripclub, kommst mit. Wie geht es dir da innerlich? Was würdest du dann machen? Wahrscheinlich wird es nicht hingehen, hoffentlich wird es nicht hingehen. Aber ganz ehrlich, für viele ist Kirche und alles, was mit christlichen Glauben zu tun hat, schon so weit weg und so weit raus aus der eigenen Komfortzone, dass sie niemals sich darauf einlassen würden. Und das Interessante ist aber gleichzeitig, wir westlichen Christen sind sehr wohl bereit, aus der Komfortzone rauszugehen in anderen Lebensbereichen. Weil jeder von uns weiß, wenn ich es zu was bringen will, kostet es mich auch was. Muss ich Gas geben, muss ich hart arbeiten. Wenn ich gut aussehen will, dann muss ich was dafür tun. Meistens kommt es nicht von allein. Wenn ich erfolgreich sein will, Karriere machen will im Beruf, das fliegt mir nicht einfach nur zu. Da bin ich sehr wohl bereit, die Familie aufs Spiel zu setzen, die Gesundheit aufs Spiel zu setzen, alles Mögliche. Und wiederum, damit kommunizieren wir auch was als Christen. Und deswegen, wann zum Beispiel steigen wir ein, wenn sich jemand über Jesus lustig macht? Und konfrontieren diese Person mal. Wenn wir ausgelacht werden. Und ich merke, in unserer westlichen Theologie, es hat sich sehr verschoben in Bezug auf die Schwerpunkte, die wir gesetzt haben in den letzten Jahren. Unser Schwerpunkt im Westen, theologisch, in Bezug auf den Charakter Gottes, und überwiegend auf den weiblichen Attributen Gottes. Gottes Liebe, Sanftmut, Geduld, freundlich und so weiter. Und damit rechtfertigen wir oft unseren schwachen Charakter und unseren Ungehorsam. Und wir reden gar nicht drüber, dass Gott auch heilig ist, dass er gerecht ist, und lauter solche Dinge. Da könnte man noch viel dazu sagen, aber ich glaube, wir lassen es mal hier. Wir sagen ja immer, Jesus Christus ist unser Vorbild. Und wisst ihr was? Jesus hat uns vorgelebt, was es bedeutet, aus der Komfortzone rauszugehen. Wenn ihr es nachlesen wollt, Philipper 2, Vers 7 und 8, die kürzeste Version von allem. Er hat den Himmel verlassen, seine Komfortzone. Ist in die Welt gekommen, wo er gewusst hat, er wird abgelehnt. Hat sich erniedrigt bis hin zum Tod am Kreuz. Und die Frage ist, wie sehr interessiert es uns wirklich, Jesus nachzufolgen? Das war der erste Bereich. Zweiter Bereich, Macht und Kontrolle. Machen wir ein bisschen kürzer. Ich habe gemerkt, es ist gewaltig, wie schnell ich, und ich zeige mit dem Finger auch auf mich, und wir Christen bereit sind, unser Ellenbogen auszufahren oder auszufahren, wenn irgendwo die Gefahr droht, dass wir Nachteile haben können. Oder benachteiligt werden, egal ob in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Und das Interessante ist, ich habe so viele Geschichten gehört in den letzten Monaten allein, was in christlichen Kreisen alles vor sich geht. Also wir können ganz ehrlich sein, es gibt nichts, was es nicht gibt in christlichen Kreisen. Bloß halt irgendwie unter dem christlichen Deckmantel. Und es ist verrückt, wie christliche Werke in Deutschland miteinander umgehen. Nur weil die Spenden zurückgehen, die Mitglieder zurückgehen. Und da geht es gar nicht mehr ums Reich Gottes gemeinsam. Es geht eigentlich um mich, um mein Werk, meine Kirche. Es ist auch unglaublich, wie frech und arrogant wir als Christen teilweise über Autorität sprechen. Politiker, Chefs und so weiter. Die mögen ja alle nicht richtig leben, in manchen Fällen. Und trotzdem. Also, es ist unglaublich, was ich immer wieder in meinem eigenen Leben entdecke und wie schnell. Jetzt ein Beispiel, durch das Jesus für mich so sichtbar wurde, ist zum Beispiel ein junger Kerl, der kommt hier aber ganz bei euch aus der Gegend, deswegen sage ich seinen Namen nicht, aber den habe ich getroffen auch auf so einer Veranstaltung. Und irgendwie bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen und habe dann gesagt, du, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ja, er ist Entwickler, also IT-Informatiker in einem Riesenkonzern. Hat eine super Position, was weiß ich was alles. Und da habe ich so zum Spaß zu ihm gesagt, du, wenn du mal was Gescheites machen willst, dann kommst du zu Credle. Dann hat er nur gelacht und das war es eigentlich dann schon. Ein paar Wochen später bewirbt er sich tatsächlich bei Credle. Dann habe ich gefragt, ja du, wie kommst du dazu? Und er hat gesagt, ja, in seinem Konzern, seine Abteilung ist geschlossen worden, sie sind auf andere Projekte verfrachtet worden und dann haben sie praktisch zwei von diesem Team, das er beaufsichtigt hat, also er war in der Verantwortung, also für das ganze Team, haben gesagt, zwei Stellen müssten abgebaut werden oder auf was ganz anderes verfrachtet werden. Und dann haben alle sofort angefangen, irgendwie zu schauen, dass sie ihre Position halten und das beste Plätzchen bekommen in dem Team. Und er ist nach Hause gegangen, hat darüber nachgedacht, hat darüber gebetet. Am nächsten Morgen ist er hingegangen zu seinem Team und hat gesagt, wisst ihr was, ich will die Stellen haben. Ich mache was anderes, Gott hat was anderes mit mir vor. Dann hat er sich bei uns beworben und als es dann uns gehalten, haben wir gesagt, ja, mit dem Konzern können wir nicht ganz mithalten. Was stellst du denn vorgehalten? Und weißt du, was er gesagt hat? Völlig egal. Hauptsache, er kann was machen, was Sinn hat. Und ganz ehrlich, das, was der seinen Arbeitskollegen kommuniziert hat, das, was der uns kommuniziert hat, das war viel mehr, wenn wir noch 10 Predigten gehalten hätten. Aber eigentlich war es irre. Und ich finde es interessant, wenn wir Christen sagen, hey, Jesus Christus ist meine Gerechtigkeit. Mein Leben und mein Sterben liegt in seiner Hand. Er hat einen guten Plan für mein Leben. Dann fragt der Apostel Paulus uns in 1. Korinther 6, Vers 7, warum lassen wir uns nicht einfach übervorteilen? Das ist eine gute Frage. Kommunizieren wir das in Worten, aber vielmehr durch unser Leben und Taten, dass Jesus Christus unser Herr ist, dass er unser Vorbild ist, wenn es um Macht geht oder um Positionen geht, um Ansprüche. Und dann noch den letzten Bereich, sind wir schon 9. Machen wir 5 Minuten. Ne? Gut, also, kostet dann auch mehr, gell? Nein, nein. Das hat der Martin Luther mal geprägt, diesen Satz, es gibt drei Bekehrungen, die Bekehrung des Herzens, die Bekehrung des Verstandes und die Bekehrung des Geldbeutels. Und dieser Bericht, es geht um Geld und Besitz, der Bericht dieser Lausanner Bewegung sagt zum Beispiel, Christen spenden, also wiederum weltweit, nicht nur Deutschland, Christen spenden insgesamt 1,7% ihres Gesamteinkommens an christliche Zwecke. Also wenn wir sagen, wir geben zum Beispiel 10% oder was auch immer, also es ist statistisch erwiesen, insgesamt geben wir 1,7% für christliche Zwecke. So, gute Frage, was ist christliche Zwecke? Das haben sie aufgeschlüsselt in Kontinenten. Und für Europa heißt christliche Zwecke überwiegend mal Erhaltung von Infrastrukturen, also Gebäuden, und Pastorengehälter oder Pfarrergehälter. Das ist das meiste Geld, was da reinfließt. Jetzt, was heißt es in Bezug aufs Evangelium? Sehr interessant. Wenn wir nur 1,7% geben durchschnittlich von dem, was wir verdienen, das kommuniziert ja auch was, weil das andere Geld, mit dem machen wir ja auch irgendwas. Wiederum, das kommuniziert dann auch was. Aber es kommt noch härter. Dieser Bericht von der Lausanner Bewegung sagt, im Verhältnis zu dem, was wir Christen weltweit verdienen, und das sind 53 Billionen US-Dollar, also kann man sich gar, ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, also Haufen Geld, ist der Anteil, der in Mission und Evangelisation fließt, weltweit, und es hört sich jetzt erstmal viel an, 52 Milliarden. Hört sich erstmal viel an. Aber das sind 0,098% von dem weltweit verdienten Geld von Christen. Das heißt, für Mission und Evangelisation wird nicht mal 0,1% aller Spenden eingesetzt. Weltweit. Jetzt ist die Frage, was kommunizieren wir dadurch? Wie sehr ist es uns wirkliche Herzensanliegen, dass andere Menschen irgendwie von diesem Jesus hören, von dem wir behaupten, das ist der Retter. Den braucht ein Mensch. Können wir uns noch viel dazu sagen, aber ich glaube, wir kürzen es ein bisschen ab. Ich fasse es nochmal ein bisschen zusammen. Tatsache ist ganz einfach, wir können alle nicht kommunizieren. Und ich glaube, das Streben nach einem bequemen Leben ist total normal für uns Menschen. Auch das Versuchen, Kontrolle zu haben und Macht auszuüben, wenn man merkt, jetzt wird es brenzlig, ist total normal und total natürlich. Auch sich um sein irdisches Reich zu kümmern, ist total normal, es ist total natürlich. Aber weißt du was, deswegen braucht man ja Christus. Um so zu leben, das ist übernatürlich. Wird nie aus eigener Kraft passieren. Und deswegen, das Evangelium ist viel mehr als diese Botschaft, ja, Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben und er hat uns unsere Schuld vergeben und er will uns retten in Bezug auf die Ewigkeit. Sondern es bedeutet auch, der auferstandene Christus, der lebt in uns, um das zu tun, was für uns eben völlig unmöglich ist. Normal ist, bequem zu sein. Normal ist, Macht auszuüben. Normal ist, sich mit irdischen Dingen zu beschäftigen, auch finanziell. Jesus Christus ist der Einzige, der den Unterschied macht. Und wenn Jesus Christus in der Bergpredigt sagt, glückselig die Armen im Geist, dann sind es nicht die, die beschränkt sind, sondern die, die geistlich erkannt haben, ich bin echt arm. Ich kann mich selber von innen raus nicht verändern. Ich brauche Gottes Geist, dass er übernatürlich in mir wirkt, um so zu leben, wie es eigentlich als Christ normal ist. Nur der lebendige Gott selbst kann durch seinen Heiligen Geist in uns das übernatürlich wirken, dass der auferstandene Christus durch Menschen wie dich und mich für andere sichtbar wird. In allem, was wir tun und sagen, aber auch in allem, was wir lassen und nicht sagen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist.